Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute lüften wir nicht nur das Geheimnis, wo man seine Reifen am besten nicht kauft, sondern auch, welches Motorrad die Queen denn jetzt tatsächlich gefahren ist. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, normalerweise würde ich jetzt an der Stelle völlig enthusiastisch begrüßen, aber ich muss kurz erklären. Der Michel und ich haben eben schon eine andere Folge aufgenommen. Wir sitzen hier Mittwochabend, 5. Oktober, nehmen zwei Folgen hintereinander auf. Wir mussten eine kleine Pause machen. Keine Sorge, es liegt natürlich nicht daran, dass wir uns nichts mehr zu sagen hätten oder sprachlos wären. Wir hätten auch direkt durchziehen können. Allerdings war Michels Headset leer und er musste erstmal eine Viertelstunde laden. Sonst hätten wir auch einfach durchgerockt. Trotzdem muss ich jetzt für euch, die natürlich hier nicht die vorherige Folge mitgenommen haben, den Michel erstmal herzlich begrüßen, auch wenn ich das jetzt zum zweiten und dritten Mal heute mache. Michel, herzlich willkommen und ich habe die Pause für Folgendes genutzt. Ah. Hallo Michel.
Hallo Jan, grüß dich. Also ich habe gerade eben mich schon gewundert, als du auf Record gedrückt hast, da hat es im Hintergrund gescheppert und gerade eben hat mich der Jan noch angeschissen, dass ich hier auf jeden Fall ruhig sitzen soll, weil es immer irgendwie Geräusche macht. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, warum quatscht er jetzt 40 Sekunden die Leute zu darüber, dass wir schon eine Folge aufgenommen haben und dass er mich jetzt nochmal begrüßen muss. Das hätten wir doch einfach verheimlichen können. So hätten wir gesagt, ey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Und ich merke an meiner Art und Weise, wie ich das jetzt gesagt habe, ich habe jetzt auch 3 Schlücke Bier. Ich habe die Pause nämlich auch genutzt, um Bier zu holen. Und den ganzen Tag so gut wie nichts gegessen. Das schädelt direkt schon rein. Also Leute, es wird auf jeden Fall eine illustre Folge. Jan, ich freue mich.
Ja, wir haben nämlich ganz, ganz viele Themen. Ich kann wieder mein Leidwesen berichten. Wir haben endlich das Thema Reifenkauf und Montage, das wir heute abarbeiten wollen. Weil da habe ich in der Zwischenzeit einiges erlebt. Ich habe ja erzählt von meiner Odyssee nach Italien, wo ich übrigens Schimpf von meinem Vater bekommen habe. Ich habe ja von der Tour erzählt und konnte nicht mehr genau benennen, wo wir langgefahren sind. Und wir sind unter anderem das Stilfser Joch gefahren. Und das Stilfser Joch ist ja jetzt schon ein Pass, den kann man dann mal in Erinnerung haben, wenn man über so eine Tour
erzählt. Stelvio,
ja. War mal wieder schön, war sehr kalt. Bist du das eigentlich mal gefahren?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, ich wäre es gefahren, aber das habe ich verwechselt. Bin ich tatsächlich nicht. Ich habe das, glaube ich, damals nur gesagt, weil es einfach einer der bekanntesten Pässe ist.
Weil du cool sein wolltest. Du wolltest mitspielen bei den ganz Großen, die Stilfserjoch fahren.
Nee, das gibt ja manchmal so Sachen, wenn einfach Leute dir Sachen tausendmal erzählt haben, so, dann spielt dir dein Gedächtnis einfach einen Streich und du denkst, Alter, ich habe das gemacht und ich war dabei. Dabei weißt du es gar nicht. So war das, glaube ich, da in dem Zusammenhang auch.
Ja. Wir haben aber auch noch ganz andere wichtige Themen neben den Reifenkauf. Und zwar muss ich dich zu Beginn der Sendung erstmal fragen, ob ich eigentlich meine Wette gewonnen habe. Für alle, die nicht zugehört haben oder die Folge verpasst haben oder einfach nicht mehr wissen, worum es ging. Michel hat es ja auf die Schnauze gelegt. Er hat eine erste Bestandsaufnahme nicht nur der Sicherheitsausstattung gemacht, sondern auch des Motorrades. Und das Motorrad sah ganz schön heftig auf zu sehen auf deinem YouTube-Kanal. Da hast du auch ein neues Video gemacht, wo es darum geht, wo du das Motorrad dann auch mal zeigst und so weiter. Ich habe 30 Sekunden reingeschaut und dann habe ich es abgebrochen. Normalerweise bin ich ja Fanboy Number One. Aber ich wollte mir die Überraschung nicht entgehen lassen und dich jetzt fragen, ich hatte gewettet, dass der Schaden bei, was habe ich gesagt, über 4.500 Euro liegt?
Du hattest gesagt 5 und dann hatte ich gesagt, Alter, was ist los? Also ich hatte ja gesagt, in einem Rahmen von 3.500 bis 4.500, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da hast du gesagt, dann kannst du ja nicht kannst du ja nicht 4.500 sagen, ja, sondern du musst 5 sagen. Und dann habe ich gesagt,
habe ich gewonnen? Michael, spann mich nicht auf die Folter.
Das kann ich tatsächlich noch so nicht genau sagen. Also, ich sag mal folgendermaßen, du hast das Video nicht gesehen, für alle, die es gerne gucken wollen, Asphaltsüchtig YouTube-Kanal, schaut vorbei, da gibt's diese
Aufstellung. Wolltest du gerade ein anderes You sagen?
Du meinst USNA oder YouPorn oder worauf wolltest du? Nein, natürlich nicht. auf jeden Fall gibt's ja dieses Video, könnt ihr euch anschauen, wird alles ein bisschen aufgelistet. Ich mache da so einen Rundgang ums Motorrad und habe auch eine Auflistung erstellt vom, ich sag mal, Bruttowert. Also wenn ich alle Teile, die kaputt sind, durch mich identifiziert, ohne einen Fachmann jetzt tatsächlich, dann würde ich jetzt gegenwärtig auf 4.500 Euro kommen. Also das wäre quasi am oberen Ende der Spanne, die ich mal angegeben habe. Noch unterhalb dem, was du gesagt hast. Aber, es gibt zwei Aber. Zum einen lässt sich das natürlich durch Zubehörteile oder beziehungsweise eher Racing-Teile nach unten korrigieren. Beispiel, Heckrahmen ist ja kaputt. Was schätzt du, was kostet der Heckrahmen für mein Motorrad?
Boah, gar keine
Also Original-Heckrahmen, Yamaha R1, R32 bis 65 ist die gleiche Chose.
Was original, schätzt du? Original mindestens 1500 Euro.
Naja, nicht ganz. 1200.
Ja.
Also unendlich teuer, pervers. Und du kriegst aber ein Racing-Hack, also so ein Aluminiumträger quasi, der die gleiche Funktion übernimmt, für schon um die 300 Euro neu, so als Racing-Zubehör. Das heißt, da kannst du natürlich die Kosten reduzieren. Das nimmt halt da auch viel von den 4.500 Euro weg. Und jetzt kommt aber das zweite Aber. Ich habe ja tatsächlich nur einen ersten optischen Check sozusagen gemacht. Es wurde noch nichts technisch vermessen, was ich auf jeden Fall machen werde, weil das Ding hat sich ja überschlagen. Das heißt, es kann sein, dass der Rahmen krumm ist oder die Gabel was abbekommen hat oder die Felgen. Und das müssen wir uns natürlich noch genau angucken. Und dazu wird es aber auch ein weiteres Video geben, in dem wir das genau dokumentieren. Einfach auch, weil ich ja zeigen will, wenn ihr irgendwann euer Moped mal in die Botanik gefeuert habt, macht keinen Scheiß. Es gibt da viele Dinge, die im Nachgang noch euch teuer oder vielleicht auch körperlich zu stehen kommen können. Und das werden wir auf jeden Fall dann dokumentieren, was man im Idealfall alles machen soll, wenn man so einen Unfall hatte. Und es ist natürlich auch der Fall, wenn man einen Straßenunfall hatte, ne, und das Ding irgendwie aus dem Straßengraben wieder rausklaubt und irgendwie damit wieder nach Hause eiert vielleicht sogar, ja, man ist kein Fachmann, es gibt einfach Dinge, auf die man achten sollte und das soll da so ein bisschen dokumentiert werden.
Das heißt, es wird eine extrem heiße Nummer für mich, ob ich diese Wette noch gewinne oder nicht. Es bleibt spannend und offen.
Ich muss, ich muss an dieser Stelle aber noch eine weitere Frage tatsächlich stellen, um das so ein bisschen zu einzuordnen, ob das zutrifft oder nicht. Denn ich habe in der Zwischenzeit schon Material gekauft und ich habe bestimmte Sachen auch günstig bekommen oder gebraucht gekauft. Großer Dank geht zum Beispiel an, warte mal, wie heißt denn der? Carlo da Silva? Carlo da Silva, der hat mir nämlich über YouTube tatsächlich in Reaktion auf das Video geschrieben, Carlo da Silva, dass er eine linke Lenkerarmatur hat und mir die anbietet für Umme. Also, das wäre natürlich eine richtig krasse Geschichte. So, an dieser Stelle schon mal Dank für dieses Angebot und überhaupt für die Kontaktaufnahme über den Kanal. Und ich habe natürlich auch schon einen Heckrahmen gekauft, den habe ich gebraucht bekommen, noch günstiger. Und ich habe auch eine gebrauchte Rennverkleidung gekauft. Also die ist zwar nägelnagelneu, aber so aus dem Gebrauchfundus. Die war jetzt auch deutlich günstiger als das, was ich veranschlagt habe. Das heißt, wie machen wir es? Sollen wir den am Ende finalen Preis als Grenze ansetzen,
nee, die nee, ich bezahlen nee. Also muss? Jetzt redest du dich ja richtig billig raus, um die Wette zu gewinnen.
Nee, also ich rede mich ja nicht raus, ich frage ja.
Also ganz klar ist, 1:1 Ersatz, das ist, glaube ich, der Schaden, der entstanden ist, ja, also den Wertverlust, den du hast. Das heißt, alleine durch diesen Heckrahmen sind dir 1.200 Euro am Arsch gegangen oder durch diesen Heckbereich da. So.
Ja, okay, pass auf, dann dann kommen wir höchstwahrscheinlich sehr stark in deine Rechnung, weil wie gesagt, 4.500 Euro sind schon gesetzt, es sind ein paar kleinere Teile, die noch gemacht werden müssen, die ich gesehen habe, also so.
Wir haben um den finalen Wert gewettet, ne? Das heißt also, wenn es dann 5.000 sind, dann kriege ich 5.000 von dir, ne? So war doch der Deal.
Nee, wir hatten eigentlich drum gewettet, dass ich dich dann auf dem Eis einlade oder so, also der
knapp vorbei.
Ja, naja.
Also, aber ich meine, Erlebnis mit dir, da würden andere ganz viel anderes für zahlen. Aber voll nett von dem da Silva, heißt, voll gut. Mein Motorrad ist übrigens komplett kaputt. Vielleicht will mir jemand ein neues Motorrad für Oma anbieten. Wäre ja auch fair. Spaß beiseite.
Ganz kurz noch eine Geschichte hinterher für diejenigen, die das so ein bisschen verfolgen wollen. Lass mich ganz kurz überlegen. Am letzten Donnerstag, also wenn ihr das jetzt hört, ist das Video ein paar Tage online, ist das, Analysevideo zum Schaden am Lederkombi mit Stefan Röttger von Skillskin online gegangen. Das ist jetzt am Donnerstag live. Und warum sage ich das jetzt in diesem Zusammenhang? Schaut es euch unbedingt an, denn es gibt ein Gewinnspiel in diesem Rahmen. Ich verlose zusammen mit Stefan ein Skillskin Paramount Protektoren Set als Upgrade für euren Lederkombi. Einfach Video anschauen. Da findet ihr auch einen Link dann zum Gewinnspiel. Und da könnt ihr euch über den Winter ein richtig fettes Sicherheitsupdate sichern, mit etwas Glück. Und ihr kriegt natürlich auch noch damit, Stefan hat es sehr, sehr gut analysiert, warum mein Kombi am Unterarm aufgegangen ist und wie ich mir diese Verbrennung bzw. Fleischwunde dazu gezogen habe.
Darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen, Michel. Weiß ich alles.
Ja, es hat vielleicht nicht jeder die letzte Folge gehört. Und diejenigen, die die Folge gehört haben, wollen vielleicht trotzdem dieses Protektoren-Set gewinnen. Deswegen erwähne ich das jetzt hier in diesem Rahmen nochmal. Und es ist natürlich auch das eine, wenn ich das hier in der Podcast-Folge erzähle. Und was völlig anderes, wenn Stefan in seiner weisen Art und Weise mit gefühlt 1000 Jahren Protektoren- und Lederkombi-Erfahrung das im Videoform zum Besten gibt. Also schaut es euch unbedingt an.
Also ist der Wahnsinn, wie wir einfach, nachdem wir gerade schon 1,5 Stunden aufgenommen haben, davor 1/2 Stunde im Vorgespräch gesabbelt haben, wie du es jetzt einfach hier einen Monolog nochmal runterrockst, es freut mich. Es ist einfach immer eine Wonne. Guter Punkt, schaut es euch an, gewinnt was. Ich habe dieses Protektoren-Set bei mir auch verbaut. Unfassbar geil, viel komfortabler und sicherer, derbe, genug der Werbung. Nächstes Thema, Michel, du bist nämlich auch noch eine Recherche offen.
Entschuldigung. Oh, genau.
Da kam das Bier hoch.
Genau, wir hatten ja in der vorletzten Folge, war das glaube ich, hatten wir ja erwähnt, Queen Elizabeth leider gestorben und
Queen Elizabeth, das klang jetzt fast so wie Markus Söder, der Crystal Meth sagt.
Ja, genau, Crystals Meth, leckere Sache ist das auch. Also diese Worte mit S und TH kombiniert, das ist einfach auch immer ein Zungenbrecher. Also Queen Elizabeth, das war schon wieder schlecht. Ah, geil, die ist ja leider tot. Und ich hatte da zum Besten, was lachst du da jetzt? Das ist eine traurige Geschichte jetzt.
Ja, das ist traurig.
Erzähl. Ich glaube, Jan geht es ein bisschen wie mir, der hat auch den ganzen Tag nichts gegessen, hat sich jetzt eine Butterstulle reingezogen und während er die Stolle aß, schon eine Maß weggehauen und hat jetzt quasi das Alibi-Bier im Podcast aufgemacht und hat aber schon so einsitzen, dass er sich auch über komische Sachen total beömmelt. Auf jeden Fall.
Ja, erzähl weiter.
Die Queen ist tot und ich habe in diesem Zusammenhang ja gesagt, was total verrückt ist, sie war tatsächlich eine Motorradfahrerin und da kam über Instagram der Rechercheauftrag, weil es ja ein Bild gibt, auf dem sie zu sehen ist auf einem Motorrad. Und zwar
wer jetzt noch mal?
Die Queen, die jetzt leider verstarb.
Mit welchem Namen?
Die hat Elisabeth, heißt sie. Queen Elisabeth. Die im Zweiten Weltkrieg Dienst getan hat, und zwar im Women's Auxiliary Territorial Service. Also es war quasi die Frauengarde, die halt für Aufgaben auf dem, ja, in Großbritannien rangezogen wurde, um das Militär zu unterstützen. Und da war sie eben in der Instandhaltung und hat in diesem Rahmen hauptsächlich LKWs und kleine Fahrzeuge repariert. Also war tatsächlich eine versierte Mechanikerin anscheinend und auch eine sehr, sehr begeisterte Fahrerin, sowohl Auto als auch Motorrad. Und in diesem Rahmen hat sie eben auch Motorradfahren lernen müssen, weil das eben damals zur Ausbildung dazugehört hat. So, und da gibt es eben ein Bild, auf dem die Queen auf dem Motorrad sitzt. Und es gibt wohl, und das ist mir jetzt im Nachgang dann eben auch aufgefallen, eine wilde Diskussion darüber, was das für ein Motorrad ist, auf dem die Queen sitzt. Und die Massenmedien sprechen entweder von der BSA C10 oder BSA M20. Das waren 250 Kubik Einzylinder, der damals in großer Stückzahl bei der britischen Armee zum Einsatz kam. Die Recherche hat jetzt ergeben, dass insgesamt 126.000 Einheiten gefertigt wurden von diesem Ding und ist damit das am häufigsten eingesetzte Motorrad im Zweiten Weltkrieg bei den Briten. Und die Insider, sage ich jetzt mal an der Stelle, sagen aber, nee, das ist gar keine BSA, die war zwar das am häufigsten produzierte Motorrad, die Queen sitzt in dem Moment aber auf einer Royal Enfield 250 Kubik SV, hat so einen speziellen Namen, das heißt Modell WD für War Department, also so wurden quasi die Modelle genannt, auch von anderen Herstellern, die für den Kriegseinsatz gefertigt wurden. Und ich habe ungelogen, also ich habe mit Sicherheit 4 Stunden Bilderrecherche gemacht, um rauszufinden, was das für ein Motorrad ist. Und ich weiß, also wirklich, du begegnest dieser Geschichte nicht mit der richtigen Ernsthaftigkeit. Ich habe mich da wirklich richtig reingehängt. Warum lachst du jetzt schon wieder? Was ist los?
Also, lass mal 4 Minuten über das fucking Motorrad der Queen, die du jetzt hier schon erzählt hast, und dann 4 Stunden es recherchiert. Geil. Gefällt mir
ja, nicht. Ich muss sagen, es hat mich dann echt so ein bisschen gecatcht, weil man muss natürlich dazu sagen, die Motorräder sehen ja alle gleich aus, also so grundsätzlich von der Form. Und sie sind natürlich auch alle
Motor für den Räder oder was?
Ja, so ungefähr. Und sie sind natürlich auch alle für den Militärdienst angepasst, ne? Das heißt, die lassen sich halt auch so relativ schwierig unterscheiden und sind halt irgendwelche Teile dran, die halt normalerweise an dem Standardmodell nicht dran sind, so, ne? Hm. Und ich bin jetzt aber tatsächlich ziemlich drauf geeicht, dass die Minderheit recht hat, dass es eben diese Royal Enfield Model WD für War Department in der 250-Kubik-Version ist, die es sehr, sehr selten nur gegeben hat. Es gab eine 350er, die auch sehr, 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 sehr häufig vorgekommen ist, insgesamt 12.000 Mal da im Kriegseinsatz gewesen. Und warum komme ich drauf? Das will ich jetzt noch ganz kurz erklären für diejenigen.
Ja, das ist die Frage.
ja, ich weiß. Also, warum komme ich drauf? Das ist jetzt für die, die sich das vielleicht mal angucken wollen. Und zwar gibt es verschiedene Punkte, die darauf hinweisen. Es gibt ein Einstellrad für die Federung vorne. Das ist auf der linken Seite. Das hat es bei der BSA so nicht wirklich gegeben. Ich habe das nirgends gefunden. Dann die Form des Gepäckträgers gab es bei der BSA so auch nicht. Das ist ganz klar Royal Enfield meiner Meinung nach. Genauso wie der Kennzeichenhalter, so wie der gestaltet ist. Und was die meisten Leute vielleicht drauf kommen lässt, dass es die BSA ist, die Ritzelabdeckung links. Die hat eine sehr, sehr spezielle Form. Allerdings ist auf dem Bild mit der Queen das deutlich anders gestaltet, als das eben bei diesen ganzen BSA-Kriegsmodellen gewesen ist, die ich gefunden habe. Also, deswegen nicht hundertprozentig sicher, aber ich tendiere schwer Richtung Royal Enfield. So, damit haben wir das als abgehakt. Jan beömmelt sich wie verrückt, aber jetzt habe ich tatsächlich noch
nee, Moment, das kurze Zwischennotiz, ja. Das war wirklich der nerdigste Talk, den wir hier in 83 Folgen Gasgeflüster jemals erlebt haben. Also sowas Nerdiges habe ich wirklich noch nicht erlebt. Und ich frage mich gerade, ob es entweder jemals die Situation geben wird, dass das die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär werden wird. Und dann, Leute, könnt ihr nicht sagen, wir hätten euch nicht darauf vorbereitet. Oder aber, ob einfach irgendein Internet-Troll so einen schönen Deepfake zum Tod gemacht hat von Queen Elizabeth und einfach ihre Visage auf dieses Motorrad draufgepackt hat. Und vielleicht dann noch so ein bisschen mit Photoshop was modifiziert hat und es nie gab.
Achtung. 4 bis 5 Stunden damit verbracht. Da kann ich dir jetzt einfach hier den sowas von hart den Wind aus den Segeln nehmen. Denn der, wie soll ich sagen, fundierte Rechercheur nutzt natürlich die Google-Rückwärtssuche bei Bildern. Ein ziemlich cooles Tool. Und da findest du nämlich, wenn du ein Bild eingibst, quasi die Seiten, wo das eingebaut ist. Ne? Und da sind ganz, ganz viele Quellen, die das Bild halt einfach zeigen, vor dem Todesfall. Also das sind Seiten, die sind einfach, oder Artikel, das sind 10 Jahre alt, da ist genau dieses Bild drin. Also auch darum habe ich mich gekümmert, dass ich da halt auf jeden Fall keinem Fake auflaufe, weil das eben auch ein Punkt ist, der in diesem Rahmen diskutiert wurde. Das ist ja gar nicht die Queen und so. Es gibt nämlich, also ich habe natürlich dann mich so ein bisschen intensiver auch so, wie gesagt, mit ihrer Geschichte und wie es überhaupt dazu gekommen ist, was sie da gemacht hat. Und da schließt sich jetzt tatsächlich eben der Kreis. Es ist so witzig, was du da so alles mitbekommst. Und zwar sind Harry und William, die ja jetzt zum Glück noch unter den Lebenden weilen, auch passionierte Motorradfahrer.
Beide. Nee.
Ja. Und die haben sogar im Jahr 2008 zusammen, und jetzt halte ich fest, eine 16.000 Kilometer lange Tour durch Afrika gemacht. Also es sind 16.000 Kilometer durch Südafrika wohl gefahren. Und haben auf Honda CR F230 Enduro-Motorrädern Geld gesammelt für eine Kindenspendeaktion. Und waren da zusammen unterwegs und haben da halt einfach fleißig Kilometer runtergerissen, haben da so so abgelegene Orte besucht und da richtig einen auf dicke Hose gemacht. Und beide fahren wohl auch regelmäßig.
Kommt natürlich immer geil. Schön durch so ein afrikanisches Dorf fahren, wo vielleicht Armut herrscht und dann auf dicke Hose machen. 1A.
Nein, also ja, du nicht dort vor Ort, sondern einfach nur ihre royalen Ambitionen und quasi diesen gemeinnützigen Aspekt da so ein bisschen rausgehängt. Fand ich auf jeden Fall eine coole Aktion. Haben in dem Rahmen auch eine 500.000 Pfund gesammelt, was beachtlich ist, wie ich finde. Die hätten es vielleicht auch einfach aus der Portokasse bezahlen können, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall fand ich das eine coole Aktion. Und es gibt noch eine ganz, ganz witzige Anekdote. Anscheinend hat William eine 1198S Ducati besessen und hat dann aber umschwenken müssen auf eine Panigale, weil wohl die Mäuse im Schuppen irgendwie die Kabel durchgefressen haben und das Ding dann einen Elektrikschaden hatte und er sich dann ein neues Motorrad kaufen musste. Also das noch so als tierische Anekdote zum Schluss. So, jetzt soll aber auch wirklich hier Ende sein mit dem.
Michel, ich frage mich, warum es bei RTL und Co. immer irgendwelche sogenannten Royal-ExpertInnen gibt, ja, wenn es doch eigentlich dich gibt. Warum haben sie dich nicht gefragt? Du hast ja jetzt hier allein schon 10 Minuten gefüllt rund um das Motorradthema mit 4 Stunden Rechercheaufwand. Also ich gebe dir noch weitere 4 Stunden und dann kannst du NTV und Co. die Interviews geben, die wirklich zählen. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Rechercheaufwand.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich habe vorhin ja noch in unserem Vorgespräch gesagt, ach, die Geschichte mit der Queen in 5 Minuten abgerissen, jetzt hat es doch länger gedauert. Aber lag vielleicht auch einfach daran, dass du dich darüber so beömmeln musstest, dass halt einfach die Lacheinschübe da jetzt 3 Minuten in Anspruch genommen.
Klassisches Blame Game. Spiele ich nicht mit. Aber nachdem du dich jetzt hier schon so richtig warm geredet hast, bevor ich auf das Reifenthema komme, hast du noch brandaktuelle News, denn du warst in der Motorradszene nochmal richtig unterwegs. Lass uns vielleicht zunächst darüber sprechen. Denn du warst nicht irgendwo, sondern auf der Intermod.
Richtig, tatsächlich. Gestern, also aus meiner jetzt heute aufnehmenden Perspektive, gestern war ich am Dienstag, dem Eröffnungstag, auf der Intermod in Köln, ihres Zeichens die renommierteste und größte deutsche Motorradmesse, die ja auch früher mal dafür bekannt war, dass tatsächlich krasse Neuheiten schon vorgestellt wurden, aber immer so ein bisschen auch das Problem hatte, dass sie im Vorfeld der EICMA stattfindet und die EICMA ja bekanntermaßen die wichtigste internationale Motorradausstellung ist und da im November, Anfang November, immer die Neuheiten für die kommende Saison vorgestellt werden. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Jahr tatsächlich noch so ein bisschen Corona-Blues war oder die verschiedenen Hersteller halt gemerkt haben, hey, über die Corona-Jahre ist uns da ja jede Menge Geld hängen geblieben, weil wir die teure Messepräsenz nicht bezahlen mussten und haben trotzdem Motorräder verkauft wie die Blöden und Zubehör. Auf jeden Fall war es nicht so gut wie zum letzten Besuch. Ich glaube, 2018 war ich das letzte Mal auf der EICMA. Da war deutlich mehr los. Da haben sie auch noch mehr vorgestellt. Es war
auf grundsätzlich, der Intermod, meinst du?
Ja, Entschuldigung, auf der Intermod, genau. Es war grundsätzlich relativ wenig los von Ausstellerseite. Also Yamaha Deutschland zum Beispiel war überhaupt, oder Yamaha Deutschland ist ja quasi die Vertretung von Yamaha International, wenn die bei solchen Messen antreten. Die waren gar nicht vor Ort. BMW war nur mit dem Showtruck da. Da standen, glaube ich, 4 oder 5 Mopeds davor. Also gar keine wirkliche Präsenz. Dann KTM hatte nur Motorräder standen am Stand von Motorex. Also waren auch eigentlich nicht zugegen. Und dadurch war das natürlich schon sehr, sehr eingeschränkt. Was war spannend? Honda war Ford, die haben die neue Honda Hornet vorgestellt, was wichtiges Motorrad mit Sicherheit ist, weil es halt einfach ein Massenbike ist. Mhm. Und die ist auch sehr günstig, 2 Zylinder, 755 Kubik, 91 PS und soll zu haben sein für unter 9.000 Euro. Also das wird auf jeden Fall was Attraktives. Triumph hat eine Pressevorstellung oder eine Pressekonferenz gegeben. Da wurde ein Sondermodell von der Speed Triple RR im James-Bond-Design vorgestellt. Und die hatten diese TE1, dieses Elektromotorrad, was sie da haben, die allerdings nicht als Straßenversion kommen wird, sondern das ist quasi nur so ein Forschungsprototyp gewesen. Und was war denn noch? Ah, genau. Kawasaki hat auch eine Pressekonferenz abgehalten. Und die haben auch einen Prototypen vorgestellt, und zwar beziehungsweise für das erste Elektromotorrad aus dem Hause Kawasaki. War aber auch eher so eine lame Geschichte, muss ich sagen, weil es halt auch eher so ein Einsteiger-Citybike ist Und ich muss sagen, was mich also wirklich so ein bisschen abtörnt aktuell, ist, dass ja, eigentlich gut für den Markt, so, es gibt halt viele Einsteigemotorräder und günstige Varianten für die breite Masse, was natürlich auch wichtig ist, um die Sache am Leben zu halten und die Leute zum Motorradfahren zu bringen. Aber viele davon sind halt einfach, ja, sind halt nicht so sexy, sage ich jetzt mal, wie die Superbikes und keine Ahnung, diese krassen Musclebikes und extrem starken Power Nakeds, die ja eigentlich so die Faszination, gerade bei diesen Neuverstellungen halt in Anführungsstrichen ausmachen. Ja, das war tatsächlich so, das waren so das Wichtigste. Und was ich sehr cool fand, Zero war vor Ort, Energica war vor Ort, Nio, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das, man sieht halt, dass einfach das Thema
Elektromobilität. Ja, warte mal, Nio ist aber doch Autohersteller.
Roller. Haben die jetzt auch Motorräder? Ja, die haben ja Roller.
Ach was.
Ja.
Ey, das kannst du mal in mein Aktiendepot erzählen. Ich habe da mal eine Nio-Aktien gekauft, das ist aber bei -100% oder so eine Scheiße.
Ja, was soll ich sagen? Das Blatt wird sich wenden. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, da kommt in Zukunft viel, viel Spannendes. Und ja, wie gesagt, vor allen Dingen Kawasaki so als Beispiel, die großen Hersteller müssen da aufspringen. Ich habe jetzt, letzte Woche gab es, glaube ich, eine Pressemitteilung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zeitlich von Yamaha, die jetzt 4 neue E-Bikes vorstellen, allerdings tatsächlich im klassischen Sinne Fahrräder, komplette Eigenentwicklung. Und also auch diese Hersteller gehen jetzt so in diese Richtung und ich hoffe mir natürlich auch, dass es, ich sag mal, vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie im Automobilbereich, dass halt einfach die arrivierten Hersteller dann ihre Forschungsabteilung und ihre die Finanzmittel nutzen, um da wirklich adäquate Sachen auch auf die Beine zu stellen. Aber summa summarum, und damit will ich diese Intermod-Geschichte eigentlich auch abhaken, war schon mehr Lametta. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Ist irgendwie traurig, oder? Ich meine, du hast jetzt die Hersteller aus dem deutschen Raum, BMW, KTM, gar nicht so großartig genannt. Ich finde es schon schade eigentlich, dass diese Veranstaltungen so ein bisschen verloren gehen. Das ist ja irgendwie, glaube ich, generell so ein bisschen Trend. Man schaut halt nur noch da, wo man irgendwie so sein muss. Der direkte Bezug zu den KundInnen ist dann irgendwie sekundär. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, die Leute kaufen halt auch. Trotzdem irgendwie bitter. Traurige Sache. Dass dann aber die asiatischen Hersteller, wobei jetzt Yamaha, hast du ja gesagt, ist auch nicht mit dabei gewesen, aber dass die dann für die Neuheiten sorgen. Mal sehen, ob das die Branche irgendwann noch einholt.
Grundsätzlich, ja, gebe ich dir recht in Bezug auf die, ich sag mal, Messepräsenz an sich jetzt im Rahmen der Intermod. Aber ich hoffe natürlich auch drauf, dass auf der EICMA dann in 6 Wochen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ja, sowas, Anfang, Mitte November ist das ja, dass da halt nochmal richtig Wind gemacht wird. Denn bis
fährst du Arno?
Neu, ich denke nicht. Das ist zu teuer und ja, also aktuell ist es nicht geplant. Aber summa summarum,
was war denn jetzt so der Trend, den du da mitnehmen konntest? Also ein paar Prototypen, Elektromobilität wird wichtiger und dann aber diese eher, wie soll man sagen, Einsteigermodelle, die nicht so sexy sind. Oder hast du noch irgendwie einen anderen Trend jetzt von der Intermod mitnehmen können?
Ja, es ist so schwer zu sagen. Also was habe ich noch als Trend mitgenommen? Also wie gesagt, Elektromobilität wird immer wichtiger. Die Motorräder werden immer reifer, will ich jetzt mal sagen. Also gerade wenn man sich jetzt die Energica Xperia anschaut, die ja jetzt als Reiseenduro vorgestellt wurde, mit Elektroantrieb, die sieht halt einfach ja voll aus wie ein vollwertiges Motorrad. Und ich muss sagen, optisch gefallen mir in dem Rahmen die Modelle von dem italienischen Hersteller eigentlich schon sehr, sehr gut und sehen halt einfach wirklich aus wie Naked Bikes, wie Sporttourer oder wie Tourenmotorräder und wie eine Reiseenduro halt einfach aussehen muss. Ne? Nur eben ohne Tischboom-Bang. Ob das jetzt fehlt oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und ja, so wie gesagt, ich mag jetzt eigentlich gar kein so hundertprozentiges Resümee ziehen, weil halt einfach eben, wie gesagt, nicht alle Hersteller vor Ort gewesen sind und das vielleicht auch einfach verfrüht wäre, um zu sagen, es geht bergab. So.
Wir werden natürlich diese Trends auch für euch auch weiter im Auge behalten und auch, selbst wenn der Michel nicht persönlich vor Ort ist, Intermod mit der Lupe betrachten und draufschauen und auch dann unsere Eindrücke, die wir davon mitnehmen, hier wieder schildern. Lass uns zum nächsten Thema kommen, oder?
Ja, darauf wartest du doch schon sowas von...
Alter, ich sitze hier auf heißen Kohlen, Mensch.
Ja, du willst doch über das Thema Reifen reden. Und nicht nur du wartest drauf, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich A, an der Diskussion beteiligt haben, ihr Feedback uns geschickt haben und jetzt auch in der letzten Folge schon das Thema schwer vermisst haben. Die wollen wir jetzt einfach nicht länger warten lassen.
Ja, wir haben nämlich wirklich...
Jan, the stage is yours.
Ja, wir haben wirklich viel Rückmeldung bekommen. Also das Thema ist offensichtlich... allgegenwärtig, ganz offensichtlich, weil das ist so ein Verschleißteil, das mit am meisten wahrscheinlich am Motorrad gewechselt werden muss, nach dem Benzin. Auf jeden Fall konnten wir, glaube ich, gar nicht allen antworten oder haben auch nicht allen geantwortet, weil der Michel halt auch mit Recherchen beschäftigt war und ich mit Atmen.
Und Jan keinen Bock hatte? Nein, natürlich nein. Um Gottes Willen natürlich nicht.
Aber
also wir freuen uns.
Wir haben ja erstmal gefragt, so, wie macht ihr es? Kauft ihr beim Händler, bestellt ihr im Internet, wie auch immer. Und mich hat erstmal überrascht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele Leute doch tatsächlich einfach zum Händler gehen und sagen, hey, Euda, gib mal Reifen. Also es war doch zumindest das, was ich gelesen habe, die Mehrheit. Hast du das auch so wahrgenommen und hat dich das auch überrascht?
Nee, tatsächlich nicht. Also, wie soll ich sagen? Dadurch, dass wir ja, oder du ja genauso wie ich und ich ein bisschen länger als du, so einen gewissen Hintergrund in der Reifenindustrie haben, war mir das natürlich schon vertraut, dass da jetzt nicht selber sehr viel Recherche gemacht wird. Und ich kann das ja auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, wenn du irgendwas hast, was dir keine Probleme macht, mit dem du zufrieden bist, was dir ein gutes Gefühl vermittelt und dir nie irgendwie den, was weiß ich, Kackschiff überraschend in die Hose gezaubert hat, dann bleibst du dabei, so, und das machen die Leute halt auch, und das ist ja auch ein Grund dafür, warum eben diese Hersteller, die Reifenhersteller so drauf erpicht sind, bei den verschiedenen Motorradmarken und Modellen als Erstausrüster dabei zu sein, so, ne, weil die wissen, okay, wenn die Dinger da drauf sind und das einfach gut ankommt und der Kunde keine großen Probleme damit hat, dann schiebt er das Ding zum Händler und sagt, einmal neu bitte, und der Händler haut das Ding dann quasi wieder drauf.
Ja, Moment, dann haben wir gerade aneinander vorbeigesprochen. Du sprichst jetzt von der Neubereifung, dass viele, und das war eben auch das Feedback, das fahren, was sie zuvor auch drauf hatten und gar nicht großartig wechseln müssen. So von wegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das, was ich kenne und was funktioniert, das ändere ich dann auch nicht mehr. Was ich aber meinte, war die Art und Weise, wo unsere Zuhörenden auf jeden Fall die Reifen kaufen. Und da eben der Großteil nicht im Internet irgendwie kauft, auf den einschlägigen Portalen, sondern die meisten eben auch geschrieben haben, also gleiches Modell in den meisten Fällen, gleicher Reifentyp, aber sie gehen halt zum Händler und lassen sich draufziehen. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, gerade ist die gesamtwirtschaftliche Lage ja so, dass wirklich ein Nachfrage Überfluss sozusagen ist und man zum Teil überhaupt nicht mehr die Reifen bekommt. Das heißt, die Preise gehen in die Höhe, und wenn die Preise grundsätzlich im Einkauf in die Höhe gehen, steigert sich natürlich auch nochmal die Marge bei Händlern, und eigentlich wird es dann umso attraktiver. Wäre jetzt mein Gedanke gewesen, im Internet zu kaufen, wobei ich jetzt nicht den großen Preisvergleich zwischen Internet und Motorradhandel angestoßen habe. Aber ich habe ja auch erzählt, dass bei meiner Reise durch Italien mir irgendein Pirelli-Reifen, von dem mittlerweile die vierte Generation gibt, und von diesem wurde mir die zweite Generation für 300 € der Satz angeboten, was einfach eine Frechheit ist, weil der Reifen im Internet als Satz 150 kostet. Das fand ich schon ziemlich heftig, ist aber natürlich keine repräsentative Aussage. Nichtsdestotrotz hat es mich überrascht, wie viele Leute einfach zum Handel gehen. Und jetzt nochmal da an dich die Frage, wo wir dieses Missverständnis geklärt haben. Überrascht dich das auch? Also bist du davon ausgegangen, dass die meisten beim Händler kaufen und die wenigsten oder prozentual weniger im Internet?
Also ich sage, da spielen ja verschiedene Faktoren, vor allem unter den gegebenen Situationen mit rein. Ne? Zum einen haben wir natürlich die Preissteigerung, die ja sowohl den stationären Handel als auch die Online-Händler trifft. Ne? Es kann natürlich sein, dass wie du es mir ja auch geschickt hattest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du vermeintlich im Internet ein super günstiges Angebot bekommst und dann aber feststellst, oha, da ist das Vorderrad oder der Vorderreifen die neue Variante, das neuere Modell und das Hinterrad das dazu zulässige, aber nicht aktuelle Modell. So, diese Geschichte hatten wir ja, ne, zum einen.
Ja.
So, also im Endeffekt, die Preiserhöhungen, die jetzt stattgefunden haben, waren ja den gegebenen Umständen geschuldet. Also Rohstoffverfügbarkeit, Transportschwierigkeiten durch erst Corona, dann durch die Ukraine-Krise, eben das gleiche Thema bei den Rohstoffen. Und das wirkt sich natürlich auf alle Angebote sozusagen aus. Und dann kommt natürlich noch dazu, und das ist was glaube ich einfach immer besteht, normalerweise, auch wenn wir jetzt andere Rückmeldungen dazu über Instagram zum Beispiel bekommen haben, normalerweise sind die niedergelassenen Werkstätten ja nicht so erpicht drauf, Reifen zu montieren, die sie nicht selber verkauft haben, weil ihnen natürlich ein Teil der Marge des Auftrags sozusagen entgeht. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einen Satz Reifen verkaufen kann und an jedem Reifen noch verdiene oder ob ich jetzt quasi die Reifen von jemandem montiere und der die aber mitgebracht hat, ne, und dementsprechend ich an dem Reifen nicht verdient habe. Und ich weiß so auch aus persönlicher Erfahrung, dass manche Händler einfach sagen, nee, mache ich nicht so. Und entweder du kaufst bei mir oder du guckst halt, wo du das Ding halt montiert bekommst, so. Und dann gibt's noch einen dritten Punkt dazu. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Kunde eben, weil er sich der Situation bewusst ist, dass halt einfach auch verschiedene Reifen oder Modelle im Moment gerade schwer zu bekommen sind, lieber zum Händler des Vertrauens gehen und sagen, hey, da bin ich immer, den kenne ich persönlich und mache vielleicht nicht nur Reifenwechsel da, sondern auch Inspektionen und habe vielleicht auch mein Motorrad dort gekauft, der kann vielleicht irgendwie noch was machen oder zaubern. Also so würde ich das unter den gegebenen Umständen und in der aktuellen Situation mir herleiten und interpretieren.
Ganz interessanter Punkt, was du ansprichst, auch mit den Händlern und Internetreifen. Also ich habe genau die Erfahrung auch gemacht. Ich habe meine Reifen jetzt auch zuletzt immer im Internet bezogen, weil ich einfach nicht bereit war, diesen extremen Mehrpreis, den man zum Teil doch einfach zahlt, zu zahlen, weil ich es einfach frech fand. Ich habe nicht verstanden, wie ein Händler irgendwie 60 Euro, 50 Euro pro Reifen aufschlägt auf den Internetpreis. Weil ich mir denke, ja, der wird aber irgendwie halt auch im Einkauf nicht diesen, also dann soll er es meinetwegen im Internet kaufen und 10 Euro draufschlagen, was weiß ich. Und dann habe ich aber auch die Diskussion gehabt, nee, also mit einem Internetreifen musst du nicht ankommen, da kann ich ja keine Gewährleistung für übernehmen. Ich weiß ja nicht, was das für ein Reifen ist. Mit dem Händler habe ich kurz versucht zu diskutieren, habe es dann sein lassen, habe gedacht, okay, auf keinen Fall rede ich weiter mit dir. Aber oft, weil ich dachte so, Alter, keiner wird, wenn jetzt der Reifen platt ist, werde ich nicht zum Händler gehen und sagen, du bist schuld daran. Aber ja, ist egal, es ist deren gutes Recht, es ist deren Entscheidung.
Ich wollte sagen, du machst das nicht, aber ich bin mir sehr sicher, es gibt genug Leute oder es gibt genug Fälle, die zu so einer Einstellung eventuell geführt haben könnten.
Boah, okay. Also, wenn einer von euch das da draußen gemacht hat, dann bist du ein Dödel, mach das nicht. Ja, wenn du den Reifen im Internet kaufst, den beim Händler aufziehen lässt, dann mach den nicht dafür verantwortlich, wenn der Reifen platt ist, in dem Falle jetzt, ja. Aber sei es
ja, drum. Vielleicht, aber Moment. Vielleicht, ja, ja. Go for it.
Ist egal. Interessanter anderer Punkt ist, uns hat in dem Kontext, als wir gefragt haben, Moritz geschrieben. Und das ist eine Story, die das völlig konterkariert, was ich gerade erzählt habe. Das ist echt geil. Warte mal, ich lese mal vor. Blablabla. Ich wollte im Frühjahr bei der Reifenbude um die Ecke eine neue Hinterpelle kaufen und montieren lassen und ich wurde gebeten, mir den Reifen selbst zu besorgen. Montage wäre kein Problem, aber sie könnten mir aufgrund der Liefersituation keinen guten Preis machen. Bin dann im Internet auf einer einschlägigen Seite fündig geworden, also Reifen selbst besorgt und die Montage war mit 15 Euro nicht zu teuer. Das ist eine Story, da habe ich ihm auch geantwortet und dachte so, what? Also wie krass. Und die
ist tatsächlich aus verschiedenen Aspekten heraus krass. Weil wenn du tatsächlich 15 Euro für die Montage bezahlst.
Ja.
Also jetzt ist natürlich
wahrscheinlich wird er den ausgebaut haben, ne? Also ich glaube,
das kommt noch mal drauf hin. Aber selbst dann sind 15 Euro pro Rad relativ günstig.
Darauf wollte ich nämlich hinaus, ja? Also weil alle Dimensionen. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben. Ich finde das erstmal total geil, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ein Händler so mit mir redet, ja, und mir das so sagt, dann empfinde ich das als enormen Vertrauensbeweis und irgendwie Kommunikation auf Augenhöhe. Wenn der Händler sagt, du, sorry, pass auf, ich kann diese Preise einfach nicht mitgehen, ich verstehe dich aber als Mensch, dass du jetzt nicht Bock hast, bei mir 50, 60 Euro pro Reifen mehr zu zahlen, aber komm, lass mich dir den montieren, bestell dir den irgendwo anders, so denke ich, Alter, wie ehrlich ist das denn? Und ganz ehrlich, wenn so ein Entgegenkommen herrscht, ja, dann ist doch auf der anderen Seite als Kunde, außer du bist halt einer von den angesprochenen Dödel, ist auch völlig fair, dann zu anderen Punkten auch wieder zu dem Händler zu gehen, weil du einfach weißt, der verarscht dich nicht, der meint es ehrlich. Und wenn er dann halt fürs Öl, also etwas mehr nimmt, als wenn du das Öl im Internet kaufen würdest und da reinfüllst, dann muss ich sagen, dann sollte man auch bereit sein, diesen Mehrpreis so ein bisschen zu zahlen, weil der muss auch einfach von irgendwas leben. Und
aber pass auf, da habe ich tatsächlich vielleicht noch einen Punkt, den man in diese Überlegung, also gerade bei dieser Geschichte, noch mit einbeziehen sollte, ne? Diese Verfügbarkeitssituation, die war ja in Anführungsstrichen für alle mit Reifen handelnden gleich. Ne? Also egal, ob das jetzt ein niedergelassener Reifenhändler ist, wie, keine Ahnung, Stinnes so oder sowas, ne? Oder was gibt's denn da? Reifenlieder und wie sie alle heißen, so, ne? Oder ob das ein Online-Versand ist oder ob das die Werkstatt deines Vertrauens ist. Ne? Die hatten ja quasi alle Probleme, den Reifen ranzubekommen. Ne?
Ja.
Jetzt ist ja die Frage, verdiene ich gar kein Geld mit dem Reifen? Oder mit dem Reifenwechsel, ne? Oder sage ich, okay, ich krieg in deinem Beispiel zum Beispiel, du hast ja den M9R drauf gehabt von Metzler, ne? Und ich weiß jetzt als Händler, ich habe den bestellt, aber ich krieg den gerade nicht, ne? Dann sage ich doch eventuell zu dir, besorg dir den, wenn du den bekommst, easy, komm bei mir vorbei, weil ich ja dann weiß, okay, ich habe zwar kein Geld am Reifen verdient, aber die Montage oder beziehungsweise die Dienstleistung, die damit einhergeht, die bleibt trotzdem bei mir. Also die ist trotzdem, mit der kann ich trotzdem noch Geld machen. So, ne? Ist vielleicht auch ein weitsichtiger Zug in diese Richtung von dem entsprechenden Händler. Weiß ich nicht, ist nur eine Überlegung
natürlich. Ja, auf jeden Fall super fair und ich finde, sowas wünscht man sich doch irgendwie mehr. Um jetzt so ein bisschen auf die Eingangsfrage auch auszugehen. Ich glaube, wenn man weiß, was man will, kriegt man im Internet sicherlich die günstigeren Preise. Wenn du es nicht genau weißt oder sagst, ey, ich habe jetzt keinen Bock, wegen 10 Euro rumzumachen, kriegst du beim Händler im besten Fall auch eine gute Beratung. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da halt auch auf Händlerseite Dödel gibt. Kumpel von mir, Yamaha XJ6, hat die sich gekauft, gebraucht, aber halt sein erstes Motorrad nach dem Führerschein, das ist irgendwie 3-4 Jahre her, und war so in den Anfängen seines Motorradlebens und hat Frau und Kind zu Hause, ja, und sagt, hey, ich mach schön smooth. Und hatte da die Erstbereifung irgendwie auch drauf. Und das ist so ein klassischer Kandidat für so einen schönen, entspannten Tourenreifen. Der fährt damit viel zur Arbeit, was weiß ich, ja. Und hatte den Reifen, der drauf hatte, völlig in Ordnung. Hat auch super gepasst. Gute Nassgrip-Werte, gerade wenn er dann zur Arbeit fährt, passt und so weiter. Dann ist er zum Händler gegangen, hat gesagt, hier, er braucht irgendwie einen neuen Reifen. Er kennt sich überhaupt nicht aus. Den gleich wieder. Und dann hat der Händler ihm aber halt irgendwie einen Sport-Touring-Reifen verkauft, ja. Der halt 100 Euro in der Summe teurer war. Und das fand ich dann schon ganz schön frech. Also, da möchte ich jetzt überhaupt keine Tendenz irgendwie so machen, von wegen hier, beim Händler wirst du über den Tisch gezogen. Nur manchmal muss halt auch aufpassen. Also, ich glaube, Reifenthema ist schon was, wo man sich auch ein bisschen mit beschäftigen sollte. Außer du hast jemanden wie in dem anderen guten Beispiel, der sich sehr ehrlich mit dir auseinandersetzt. Und dann ist natürlich die Preisfrage. Und da wollte ich jetzt auch nochmal benennen. Da gibt es eben auch Licht und Schatten, wie in dem Beispiel von Moritz eben, 15 Euro für die Montage, super fair, super ehrliche
mega.
Sache, ja,
mega,
wirklich, wirklich gut, sieht natürlich sicherlich auch nochmal anders aus, wenn du die Reifen ausbauen lässt, ja, ich meine, was ich da mitbekommen habe bei irgendeiner Harley, bist du da halt mal richtig schnell richtig viel Geld los, weil die halt so ein 300 Kilo Ungestüm auch irgendwie erstmal hochheben müssen, dann gefühlt so erstmal Küche und Bad noch zur Seite räumen müssen, damit sie an den Reifen kommen, will aber halt auf der anderen Seite auch niemand alleine selbst machen, ja. Bei anderen Motorrädern geht das dann deutlich leichter, da muss man, glaube ich, dann immer individuell abschätzen, wie viel Aufwand steckt dahinter, will ich das machen oder will ich es nicht, komme ich gleich
und noch kann ich's, das ist ja ein wichtiger Punkt, so, ne, also, ja. Da geht ja auch, es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, der damit einhergeht, ne, weil du ja auch mit an der Bremsanlage rumfuchtelst, wenn du die Reifen wechselst, ne? Also du musst die Bremssättel abbauen und musst es dann auch wieder richtig einfädeln, ne? Und da gibt es ja schon, wie soll ich sagen, Konfliktpotenzial oder Schadpotenzial, ne? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Aber da muss ich an der Stelle noch ganz kurz was hinterher schicken. Was mich auch überrascht hat bei unseren Zuschriften in diesem Zusammenhang, ne, ist die Tatsache, dass viele Leute tatsächlich trotzdem selber montieren. Also wir hatten, Patrick hat uns geschrieben, Sascha und wer war denn noch hier? Patrick, Sascha und der Hilsch. Genau, Hilsch Racing 44, da habe ich den Namen leider nicht dazu, die tatsächlich sowohl online als auch im niedergelassenen Handel kaufen, also beim freundlichen Reifenhändler, und dann aber trotzdem selber montieren. Also nicht nur Rad ein- und ausbauen, sondern Reifen auf die Felge und wieder runter und umgedreht natürlich. Das fand ich auch spannend. Und vor allen Dingen in dem Fall von, warte mal, wo haben wir denn hier? Von Sascha, der tatsächlich beim Händler kauft und dann aber selber montiert.
Ja, krass.
Fand ich krass.
Ja. Aber da musst du halt auch wirklich wissen, was du machst. Da brauchst du auch die Anlage dazu und so weiter. Also ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Umso mehr Respekt, wenn du es selbst machst. Wuchten ist so ein Thema. Und da in dem Kontext übrigens, ne, muss ich mal kurz anmerken, Thema Wuchten und diese Gewichte da dran. Ich habe ja, um schon mal so ein bisschen zu spoilern, gleich muss ich, was du auch sagst mit Bremsanlage, noch eine lange Story dazu zu erzählen, von meiner Odyssee zuletzt. Aber mit dem Wuchten hatte ich eine Frage bei Instagram gestellt, weil ich noch so unfassbar viel von dieser Klebepaste da auf der Felge hatte, die da bleibt, wenn du die Gewichte abnimmst, ne? Und ich hatte keinen Plan, wie ich die Scheiße wegkrieg. Hab mich richtig aufgeregt. Und dann habe ich einfach mal gefragt, wie macht ihr es? Spoiler vorab, die größten Zuschriften waren eigentlich WD-40, einfach Vollgas drauf, richtig einweichen, dann halt irgendwie so ein bisschen abschrubbeln. Gefolgt von Reinigungsbenzin und so weiter. Mein absolutes Highlight war aber, jetzt habe ich...
Anzünden.
Ja, genau. Nee, mein absolutes Highlight war, ich habe die Nachricht gerade nicht mehr vorliegen. Schlecht vorbereitet heute, Schande über mein Haupt. Aber ich krieg's noch hin. Da hat mir einer, deinen Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber fühl dich ganz tolle geehrt, geschrieben, ätherische Öle oder so Duftöle mit Orangengeruch. Und das einweichen lassen gibt's wohl irgendwie in Drogerie oder was weiß ich, in diesen einschlägigen Läden. Einwirken lassen und dann runtermachen. Also irgendwie so ein ätherischer Orangen-Zitrusduft. Fand ich total geil. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich frage mich, ob du dann an der Ampel stehst und statt Brennstoff irgendwie einfach schön so einen Orangengeruch in die Nase kriegst.
Selbst wenn es nicht funktioniert. Selbst wenn es nicht funktioniert, trotzdem geil, duftig.
Ja, und ich meine, im Zweifel kannst du es immer noch verwenden. Ne? Also sagen wir mal so, du kaufst jetzt Reinigungsbenzin und es würde irgendwie nicht funktionieren. Was machst du mit dem Reinigungsbenzin, außer irgendwelche Sachen abfackeln? Also damit kannst du dich halt abends nicht einreiben, aber wenn es mit diesem ätherischen Öl nicht funktionieren sollte, kannst du danach wenigstens noch deine Püpse damit ein bisschen übertünchen. Ganz hervorragend.
Aber jetzt, da lande ich aber draus, so wie du das erzählst. Du hast die Dinger, oder du hast es noch nicht umgesetzt, du hast es noch nicht ausprobiert und diese Placken sind immer noch drauf, richtig?
Ist richtig.
Ja, okay. Ich hab gedacht, da hat der Jan aber hier sowas von Wind gemacht hier auf Instagram und da rodelten hier, Alter, und trudelten die Nachrichten ein. Ich denke, ja, so viele Tipps, das ist ja jetzt innerhalb von 30 Sekunden gegessen, das Thema.
Nee,
jetzt bin ich, also jetzt, und das ist ja auch schon 2 Wochen her oder so.
Ey, jetzt sogar noch länger. Pass auf, jetzt erzähle ich dir mal die ganze Story und nachdem ich eben so ein bisschen über dieses Händler kaufen und so vielleicht ein bisschen tendenziös abgelästert habe, glaube ich, kann ich so viel schon mal vorab sagen, das nächste Mal schiebe ich das Ding einfach zum Händler und sage, mach mal Reifen drauf. Weil, jetzt erzähle ich dir mal von meiner Odyssee da hinten dran, ja. Also, ich habe dieses Jahr im Internet eben Reifen bestellt. Ich wusste genau, welche ich will, welche passen, sind tatsächlich auch die gleichen wie die Vorgänger. Die hatten aber einfach einen super Nassgrip, nachdem ich da in Italien voll die Dusche bekommen habe. Aber auch trocken konnte ich mit denen einen abreißen ohne Ende. War ja auch auf diesem Fahrsicherheitstraining, wo ich wirklich die maximale Schräglage bei 33 Grad im ständigen, wie soll man sagen, Bewegung und Querdynamik-Feeling ausgelotet habe. Also ich wusste, was ich will, habe dann verglichen. Dann erstmal vielleicht dazu, ja. Also dann findest du im Internet Preisunterschiede, würde ich mal sagen, bei den einschlägigen Seiten von 10 bis 20 Euro. Jetzt gibt's einen Anbieter, der auch Filialen hat, überall in Deutschland irgendwie verteilt, wo du direkt hinliefern kannst, die dann auch das Demontieren des alten Reifen plus Neumontage, Wuchten und Altreifenentsorgung übernimmt. Mhm. Der ist prinzipiell, ja, bestimmt 20 Euro teurer pro Reifen. Ich habe aber gedacht, boah, die Jahre davor habe ich zum Beispiel echt viel Zeit damit verschwendet, irgendwo Monteure zu finden, die mir einfach Internetreifen auf meine Felgen draufziehen. Das war in München schon echt schwierig. Vielleicht bin ich auch zu doof dazu. Ich habe dann irgendwie so Reifenhändler, was weiß ich, gegoogelt. Dann gab es genug Leute, die sagen, übernehmen sie keine Gewährleistung. Dann bist du bei irgendwelchen Autowerkstätten gelandet, die dann sagen, nee, das können sie nicht. Bliblablu. Ewigkeiten rumgemacht, dann habe ich nochmal geschaut und letztes Jahr habe ich, glaube ich, für die Reifenmontage pro Reifen oder pro Felge 30 Euro gezahlt, zuzüglich Altreifenentsorgung. Mhm. So. Ist halt einfach ein Wort, muss man echt sagen.
Also 30 Euro, da sind wir wieder bei dem Punkt gerade eben mit den 15 Euro. Ja. Du hast das Ding selber ausgebaut, hingebracht, 30 Euro.
Genau, pro Reifen. Ja. Also 60 Euro plus nochmal wahrscheinlich 5 Euro Altreifenentsorgung. Ich meine,
also doppelte von Moritz sozusagen.
Voll, genau. Und ich meine, kannst jetzt sagen, hier irgendwie Münchner Preise, was weiß ich. Bei dem Online-Händler, den ich aber genannt habe, war das Ganze eben auch für 15 Euro plus, ich glaube, 2,50 Euro oder so Altreifenentsorgung zu haben. Ja. Und da habe ich gedacht, so, alles klar, ich bestelle jetzt nicht bei dem im Internet, der 10 Euro günstiger ist pro Reifen oder 20 Euro, sondern ich bestelle es bei dem, lasse es direkt in die Filiale liefern. Dann muss ich mich um den anderen Scheiß nicht kümmern, mir irgendeinen Händler raussuchen, der das Ganze dann macht, ja. Erstmal gröbster Fail. Ich auf Google Maps geschaut, so, ich wohne relativ zentral in München. Dann gibt es zwei Standorte davon, einen im Norden, einen im Westen. Und einfach gedacht, ja, Westen ist irgendwie, glaube ich, näher und im Norden so, boah, kein Bock, da musst du irgendwie über den Ring fahren, bla bla bla. So, gröbster Fehler, es ist einfach so ein klassischer Jan, nicht genau drauf geschaut. Resultat war, der im Norden wäre halt irgendwie 6 Kilometer entfernt gewesen, hätte ich schön mit dem Lastenrad irgendwie hinradeln können. Der im Westen waren halt einfach 17 Kilometer. So, Alter, voll der Downer, als ich das dann festgestellt habe. Fuck man, nicht Fahrraddistanz. Dann Öffnungszeiten des Todes, einfach nur beschissen, Samstag bis 13 Uhr auf, hat bei mir sich nicht hingehauen. Ich wollte aber die Reifen wechseln. Dann habe ich erstmal diesen Ausbauscheiß gemacht, war easy, ich meine, Ausbauen ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Und musste dann aber nach der Arbeit, bisschen früher Feierabend gemacht, dahin fahren, kam um 17 Uhr da an, bis 18 Uhr hatte der Laden auf und du konntest online irgendwie keinen Termin machen. Bin ich da einfach hingejodelt und sag ich, ja, hier, Reifen bestellt und so, die sollten da sein, draufpacken. Ja, sag ich, ja, ich würde hier warten. Nee, wir schließen um 18 Uhr. Nicht mehr so, Alter, es ist 17 Uhr. Weißt du, also mit meinem naiven Ding denke ich so, Keule, Stunde, Zeit, so. Nee, geht nur mit Termin. Ich dann so, ja, hab ich nicht. Ja, dann morgen wieder abholen. Ich denke mir so, Digga, 18 Kilometer dann nochmal fahren durch die Rush-Hour. Was eine belastende Scheiße. Also das ist schon mal der gröbste Fail, ja. Und wäre ich einfach mit dem Motorrad zum Händler gefahren, ist ja abgestellt, alles klar so. Dumm, einfach nur dumm.
Aber gut. Ganz kurz, ne, kurzer Einschub so. Man darf ja die Zeit, die du durch München brauchst, 18 Kilometer, darfst du ja gar nicht rechnen, so. Wenn du da einen Stundensatz dahinter setzt, so, dann hättest du Goldgewichte nutzen können, so, nach dem Motto.
Es war so hohl. Es war einfach so hohl. So, dann hatte ich das wahnsinnige Glück, dass mein Vater mich besuchen kam und auf dem Weg da quasi vorbeifuhr und habe ich ihn angerufen und gesagt, ey, Papa, kannst du bitte die Reifen für mich abholen? Hat er dann gemacht. Fand er auch nicht so geil, weil er davor aus Heidelberg kam und irgendwie Ewigkeiten im Stau stand. Hat die dann geholt und ich wollte die dann mit ihm auch einbauen. An demselben Tag hat er keinen Bock mehr, weil er einfach vom Stau gezeichnet war und gesagt hat, so, auf gar keinen Fall beschäftige ich mich damit. War im Nachhinein auch die bessere Idee, weil der Einbau war dann der maximale Fail. Alter Falter,
oh.
Gekotzt. Ja, und da muss ich dran denken, an das, was du gesagt hast, auch hier, man muss wissen und so weiter, was man da macht. Also grundsätzlich habe ich das schon oft gemacht, ich habe das auch schon alleine gemacht, was gerade beim Hinterrad-Einbau wirklich ein Pain ist. Ich weiß noch, ich habe das letztes Jahr, habe ich das im Sommer gemacht, im Innenhof, die Sonne brezelte da drauf.
Die Oma einfach, hat geschrien, nicht zu vergessen.
Ja, genau, die hat ja geschimpft von mir, kein Motorradwerkstatt hier. Ich denke mir so, boah. So, und dann musst du ja versuchen, dieses Hinterrad da gewissermaßen anzuheben, gleichzeitig die Kette drauf, gleichzeitig die Bremsscheibe in diese fucking Bremsklötze da rein zu manövrieren und dann die Achse da rein zu hämmern, ne? Da weiß ich noch, letztes Jahr, ich habe echt Arschwasser des Todes gehabt, geschwitzt ohne Ende, gestunken, so widerlich, überall dann irgendwie schwarzes Zeug an den Fingern. Bah, habe ich mir gedacht, ja, alles klar, dieses Jahr hole ich Vater dazu. So, dann fangen wir hinten an. Ich habe ja so einen Montageständer, wo das ganze Motorrad quasi in der Luft hängt, ja? Dann fangen wir hinten an, dann ist erstmal in meiner Garage eine Neonröhre ausgefallen. Das heißt, Licht war so ein bisschen mäßig.
Ich wollte sagen, wurde jetzt Garage gesagt, hast du schon gedacht, fuck, dunkel, schlechtes Licht.
Nee. Das ist ja, also, ganz, ganz das ist ja Fail, ich habe in so einer Tiefgarage habe ich eine so mit Gitter abgeschlossene Garage, die so einen eigenen Lichtschalter hat. Aber die eine fucking Neonröhre funktionierte nicht so. Also so im Halbdunklen da versucht da reinzudengeln das Ding. Und auf einmal geht einfach, fällt ein Bremsbelag raus.
What?
Ja, vom Hinterreifen. Also der ist durch so ein, wie sagt man denn?
Stift, Sicherungsstift normalerweise?
Ja, ja. Genau, ist der so gesichert. Aber auf der einen Seite ist der nur so eingesetzt irgendwie.
Mhm.
Auf jeden Fall hängt dieses Ding da runter. Und ich, kein Plan warum, schon Todesakro. Mein Vater nebendran auch, ja, wieso geht denn der da raus? Das kann ja nicht sein. Sicherheitsrelevant, bla bla. Dabei noch festgestellt, dass die Bremsbeläge völlig am Ende sind. Also ich wusste, dass die an der Verschleißgrenze sind, aber wenn man das dann doch mal so gesehen hat, nachdem der da so rumbaumelte, so dachte ich, okay, alles klar, Game over. Ja.
Geil.
So, dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann lass uns das Motorrad auf diesem Montageständer, der hat Rollen, so einfach mal vor die Garage, wo ein bisschen mehr Licht ist, hinpacken, ja. Aber lass davor erstmal das Vorderrad einbauen, das war so ein bisschen im Licht. So, dann Vorderradeinbau, dann bauen wir dieses Rad da halt ein und auf einmal stellen wir fest, ich habe an den Vorderradbremsen, wie nennt man das denn, pro Bremsseite, wie nennt man die,
Bremssattel?
Ja, genau, pro Bremssattel 4 Bremsbeläge.
Ja, 2 links, 2 rechts. Also das gibt...
Nee, du halt 4 pro Bremssattel.
Ja, genau, also 2 links, 2 rechts, also pro Seite. Also,
ja, genau.
Also du hast, es sind 4 Einzelbelege, wo andere Motorräder halt einen Belag pro Seite haben.
Genau, dann haben wir dieses Rad gerade eingebaut und dann stellen wir fest, dass einfach neben dem Rad ein Bremsbelag rumliegt.
Hä?
So, und ich habe die geneigten Zuhörenden hier, kennen meine Story aus dem letzten Jahr, wo einfach meine Bremse vorne am Arsch war. Ich habe die zu einem Händler gebracht, auf den ich noch viel Lob verschüttet habe, ja, und habe gesagt, ey, ich brauche, also meine Bremsscheiben hat es ja verzogen, ich brauche komplett neue Bremsanlage. Viel Geld für bezahlt.
Was ja damals so ein typisches BMW S1000R-Problem war, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Ja, scheiße halt. Auf jeden Fall hat er mir dann irgendwas eingebaut, was nicht original war, sondern wo ich mich auf dessen Expertise auch verlassen habe. Also soll jetzt gar nicht die Bremsen schmälern, ja, aber auf jeden Fall liegt halt so eine fucking Bremsbelag daneben. So. Fahrt dann da, ja, wie kann das denn sein? Und kennt das irgendwie überhaupt nicht, bla bla bla. So, keine Ahnung. Dann haben wir versucht, den da wieder einzusetzen und der ist auch nicht irgendwie richtig gesichert, was mich total wundert, sondern die legst du da halt irgendwie rein. Aber irgendwie hat der dann nicht mehr richtig reingepasst. Keine Ahnung, da sind wir das bei dem, was du vorhin gesagt hast. Man muss sich damit dann halt eben auch auskennen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer so gesagt, ey, also Bremsbeläge wechseln, wir hatten mal irgendwie drüber geschrieben, habe ich dann für mich entschieden, will ich nicht machen. Also ich glaube, gerade an der Hinterradbremse ging es eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her. Aber irgendwie denke ich mir so, nee, da lasse ich dann doch lieber die Finger voll von so einem Profis machen. Gerade wenn du so ein 160 PS Motorrad hast, will ich nicht. So, jetzt der Geneigte oder der Techniker, der lacht mich jetzt vielleicht auch aus, aber keine Ahnung, ist so die Selbsterkenntnis, ja. Dann haben wir dieses scheiß Ding da einfach nicht reinbekommen. Es hat nicht funktioniert. So, da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, lass uns dieses Vorderrad einbauen. Ich roll mit Hinterradbremse ultra langsam zum Händler, halte ihm das vor die Nase und sag, Alter, kümmere dich irgendwie drum, ja. Aber auch der Einbau war dann irgendwie einfach super schwierig, hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hatte ich noch meinen Papa, wie gesagt, dabei. Da haben wir uns dann auch mal kurz richtig in die Wolle bekommen. Weil während ich so Achse und wie nennt man denn diese Schrauben, die an der Gabel sind, die die Achse fixieren? Klemmachse? Nee, du weißt
ja, was ich meine. Genau. Schrauben für die Achsklemmung, ja.
Ja, genau. Also für die Achsklemmung und für die Steckachse hatte ich Drehmomentschlüssel, bla bla bla. Aber die
Bremssattelschrauben?
Genau. Die habe ich immer früher, als ich war ja auch mal bei BMW und so, und da war ich an meiner Werkstatt, der meinte, ja, handfest und so, haben wir irgendwie immer so gemacht, ja. So, und die sind halt
ganz kritisch, ist ganz kritisch.
Die stehen halt irgendwie mit 18 Newtonmeter Drehmoment drin und ich hatte nicht so einen kleinen Drehmomentschlüssel. Dann ist mein Vater noch völlig ausgerastet, gemeint, Bremsbelag, kannst nicht handfest, Aluminium, bla bla bla.
Hat er recht, der Vater. Oh. Ist das, ich sag's nur ungern, aber ich habe das jetzt gerade so überlegt, ne, also das erzählt das so, Bremsbeläge wechseln und so, ne, das ist alles, eigentlich, das ist kein Hexenwerk, ne, worauf du halt einfach verdammt nochmal unbedingt achten musst, ist Drehmoment an diesen Dingern. Und zwar bei allen Punkten. Ob das die Achsdämmung ist, ob das die Achse ist, ob das die Bremsschrauben sind, so, ne?
Ja.
Das ist so das Ding, ne? Also, du kannst dir das ja auch im, also kannst dir ein YouTube-Video dazu angucken, wie du die Belege wechselst, so, ne? Das ist, steck die auf der richtigen Seite rein und vorwärts und rückwärts. Also, soll jetzt kein Rat sein, das zu machen, ne? Aber das Belege selber wechseln ist jetzt nicht so das große Problem. Das Draufschieben dann wieder auf die Bremsscheibe ist ein bisschen rumgezoppelt, sage ich jetzt mal. Aber was halt wirklich super eminent wichtig ist, ist Drehmoment. So.
Geil, jetzt freue ich mich schon auf die Nachricht danach. Da kannst du sicher sein, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlicht haben, werde ich ungefähr so eine Stunde, nachdem mein Vater das gehört hat, oder wahrscheinlich, wenn er es gehört hat, direkt die Nachricht bekommen. Papa, ich freue mich auf deine Nachricht. Du hattest natürlich recht, der Michael hat es jetzt nochmal bestätigt. Voll der Downer, auf jeden Fall Thema des Todes, ja. Jetzt steht da das Motorrad in der Garage, Vorderrad ist eingebaut, aber dieser eine fucking Bremsbelag ist nicht richtig drin. Ich werde damit zum Händler rollen. Und summa summarum muss ich sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das nächste Jahr zahle ich meinetwegen die 100 Euro mehr. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Alle, die es besser können und besser wissen, ja, haut gerne die Disses raus, schickt mir die Nachrichten und sagt, was bist du für ein Vollidiot, Vollhong, Dummkopf. Macht es gerne. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber das mit dem Bremsbelägen, das hat mich echt massiv abgefuckt. Also ich war einfach so genervt. Und gerade an der Hinterradbremse, da habe ich, also ich habe mich damit auch noch nie so richtig beschäftigt. Wir standen da bestimmt eine halbe Stunde und haben auch erstmal versucht zu verstehen, wie die da rausfahren kann. Aber tatsächlich ist die an der einen Seite halt einfach nur eingesetzt und denke mir so, was eine fucking Scheißqualität, Alter. Wer hat sich das ausgedacht, dass wenn du da einfach die Bremsscheibe reinfädelst sozusagen, du diesen Bremsbelag so berühren kannst, dass der rausfällt, das kann doch einfach nicht wahr sein. Was ist das für ein Rotz?
Ja, also das ist halt, ne, also darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Also es gibt jetzt keinen Grund, sich das irgendwie vorzuwerfen, weil man das ja auch, ich sag mal, als Straßenfahrer so selten macht, ne? Wenn die jetzt, also ich mache jetzt mal eine ganz so eine Milchmädchenrechnung auf, ne? Der durchschnittliche Motorradfahrer fährt im Jahr vielleicht 3.500 Kilometer. Der durchschnittliche Sporttouring-Satz hält 8.000 Kilometer. Das heißt, du machst alle 2 Jahre, machst du mal da dran rum, ne? Ähnlich ist es quasi mit den Bremsen. Und es ist halt einfach so, was du halt nicht regelmäßig machst, ne? Das lernst du halt auch nicht. Oder das verlernst du halt wieder, ne? Es ist halt was anderes. Deswegen habe ich jetzt vorhin auch noch dahinterher geschoben, wenn ich sage, das ist kein großes Problem, ist das keine Anleitung, das jetzt unbedingt zu machen. Wenn du das, wie ich das jetzt in den letzten 3 Jahren quasi gemacht habe, immer mal wieder auf der Rennstrecke bist, dann regelmäßig halt auch deine Bremssättel reinigst, ne? Also wirklich das Ding ab und die Kolben sauber machen und so, ne? Dann hast du da ja bei dem Punkt ein bisschen Routine und du wechselst halt auf der Rennstrecke halt auch einfach sau oft die Räder. Räder natürlich, baust die Räder auf und wechselst die Reifen. Das ist halt einfach was ganz anderes als Straßenfahrer und wie das mit allem ist, ne? Was du halt regelmäßig machst, kommt dir leicht vor. Viele Dinge sind sehr, sehr simpel. Du musst nur wissen, wie es geht, so, ne? Es ist, keine Ahnung, wenn du jemanden hast, der jeden Tag mit Excel arbeitet, das ist ein Beispiel aus einer ganz anderen Ecke, ne? Der wird sich an den Kopf fassen, was für dumme Fehler Gelegenheitsnutzer machen, die einfach sehr offensichtlich sind. Aber wenn du halt die Routine nicht hast, ne? So, dann lernt sich's halt einfach auch sehr, sehr schlecht. Ist halt einfach so. Und dann Amen. Ist es tatsächlich so, wie du es jetzt auch jetzt gesagt hast, die clevere Variante, ne, alles, was du machst, kostet Zeit, so, wenn du es nicht richtig kannst, dauert sich einfach verdammt lang, du klemmst dir die Finger, du bist vielleicht genervt und wenn es richtig dumm läuft, machst du noch was falsch, da ist es besser, 30 Euro zu investieren oder 30 Euro mehr zu investieren und zu sagen, komm, hier, da, du kennst dich aus, mach.
Voll. Ich glaube, umso wichtiger, dass man einfach auch über sowas redet. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der das erlebt hat. Was mich einfach schon ärgert, die letzten 5 Jahre hat das irgendwie immer wunderbar funktioniert. Dieses Jahr voll Fiasko. Kein Bock mehr auf den Scheiß, muss ich ehrlich sagen. Super nervig. Ist bei mir aber auch, glaube ich, so alles schiefgegangen, was schiefgehen kann, wenn du im Internet irgendwie so bestellst. Leute, also macht's, wie ihr es wollt. Ist jetzt nicht die eine Wahrheit, die es dann irgendwie gibt. Ja, für mich jetzt abgehakt, jetzt muss ich irgendwann nochmal zu diesem scheiß Händler, also der Händler ist nicht scheiße, aber die Situation ist einfach Käse, da vorsichtig hinrollen, Bremsbeläge hinten wechseln lassen, sind wieder die Ausgaben, die das Motorradfahren einfach freudig machen. Wirklich gar keinen Bock drauf. Aber so Schleppe. Eine letzte Sache.
Ganz kurz, einen kleinen Tipp habe ich tatsächlich noch für dich und für alle, die da draußen vielleicht das doch selber machen wollen oder vielleicht auch das erste Mal selber machen. Hinterrad, ne? Immer übles Geficke, weil bei vielen Motorrädern auch der Bremssattel hinten lose ist, ne? Und du den halt auch noch eventuell irgendwie in so eine Nut oder sowas mit einführen musst. Das Leben könnt ihr euch deutlich leichter machen, wenn ihr etwas unter den Reifen legt, das halt ziemlich genau der Distanz entspricht, die zwischen Unterkante Reifen und, ich sag mal, Untergrund, also Garagenboden oder Fußweg oder Straße, wo auch immer ihr das macht, entspricht, sodass ihr das Rad nicht halten müsst. Dann könnt ihr das nämlich mehr oder minder reinrollen. Das ist eine immense Hilfe, vor allen Dingen, wenn du mit einem Straßenmotorrad, mit einer Straßenbremssattel hinten, was wie gesagt bei vielen Motorrädern nicht so serviceoptimal gemacht ist, das alleine machen wollt, macht euch das Leben damit ein bisschen leichter. Das hilft wirklich.
Was mich da einfach nur abkotzt, konstruktionsweise. Also du hast völlig recht. Ich habe auch schon, gibt es ja auch im Zubehör entsprechend passende Teile davon, die das sozusagen auch noch optimieren. Jetzt was mich dann einfach nur konstruktionsbedingt schon annervt, ich muss diesen Reifen erstmal immer schräg da reinmachen, um an der Bremse vorbeizukommen. Ja. Und das torpediert das immer so ein bisschen. Aber gut, auch da gibt es
bestimmt. Also du kannst ihn natürlich nicht richtig perfekt reinrollen, das geht nicht, eben wegen dem genannten Problem, was du jetzt gerade angedeutet hast. Aber also ich nutze tatsächlich einen Pflasterstein, der zufälligerweise bei mir vor der Garage lag, ich weiß nicht, vom Vorbesitzer, der hat wohl auch ein Motorrad da drin gehabt und das passt bei mir ganz gut und dann kannst du halt diesen Reifen so in diese Richtung reinfädeln und wenn du den erstmal am Sattel vorbei, also quasi den Sattel in diese Lücke der Felge manövrierst, dann kannst du quasi den Reifen darauf ablegen und das macht halt einfach, das Rad drauf absetzen, das macht es sehr, sehr, oder deutlich sehr, aber doch entspannter.
Nice. Die letzten 3 Minuten möchte ich noch kurz darauf verwenden, um zunächst dieses Thema hier abzuschließen, aber bei den Reifen zu bleiben, denn eine E-Mail, die uns erreicht hat, möchte ich aber doch nochmal an dich weitergeben, mit so ein bisschen Nerd-Style, sage ich mal, und rund um das Thema Reifen und frage mich, ob du da vielleicht eine Erklärung für hast. Und zwar hat uns der Kalle geschrieben erstmal, dass er einen immensen Fuhrpark hat. Der hat, glaube ich, 4 oder 5 Motorräder in seiner Garage stehen. Entsprechend auch ganz viele Anekdoten zu Reifen und wie er das entsprechend macht und welche er verwendet. Kann, glaube ich, grundsätzlich auch bestätigen, dass die Reifenpreise gerade nicht im Keller sind. Aber er hat sich mal den Spaß gemacht und seine Reifenbreiten auszumessen. Und man findet ja auf dem Reifen immer die Beschreibung, 160, bla bla bla, 170, 180 und das ist ja die Reifenbreite, die eigentlich so angegeben ist. Und er hat bei Reifen 1, bei einem 160er gemessen 168 mm, bei Reifen 2 190er, 191, also ziemlich genau. Und bei wiederum Reifen 3, einem 200er, 190 mm. Michel.
Ist tatsächlich so. Es gibt Hersteller, die nicht exakt die Größen benutzen, die halt aufgedruckt sind, sondern es ist halt mehr oder minder so, ich sag mal, eine Orientierung, mehr oder minder. Ne? Und man sollte sich da nicht so hundertprozentig drauf verlassen, wenn ihr jetzt quasi einen Reifen kauft. Ne? Also bleibt mal bei dem Beispiel mit dem 190,50 ne? oder 190,55, ist tatsächlich die Breite, wenn dieses Reifenmodell für euer Moped freigegeben ist, Wurst, ob da jetzt 190 steht, 191 oder 195, also nicht steht, sondern steht ja 190 da, aber ob da jetzt gemessen tatsächlich ein bisschen breiter oder schmaler ist, völlig egal. Das ist dann bei diesem Modell immer so, weil die Reifengrößen, die drauf gedruckt sind, nicht unbedingt 100% der Produktions- und Baugröße entsprechen. Wichtig ist, wenn ihr einen Reifen kauft, dass die Bauhöhe, also quasi 190,50 oder 190,55, dass ihr euch daran orientiert. Das kann auch tatsächlich sein, dass es da Varianz gibt. Die muss es tatsächlich geben, weil diese zweite Angabe quasi der Prozentwert der Höhe ist basierend auf der Breite. Also 190,55 ist quasi 55% von den 190 hoch. War das verständlich? Kannst du das nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe?
Ja, aber also ich wusste das jetzt halt schon auch, aber ich konnte es auch nachvollziehen, glaube ich.
Okay, also, das ist wichtig, ne? Also wenn, also du weißt es natürlich, aber ne, also der Reifen ist 190 mm breit und die Höhe entspricht 55% von diesen 190
mm. Ja, mach's doch einfacher. Wir haben 200er Reifen / 50.
Gutes so. Beispiel. So,
dann ist es,
ne,
super, der wäre super dann simpel, der ist dann 100 mm
hoch, genau.
Genau, so, also ne? von der Reifenkante zu dem höchsten Punkt des Reifens, der dann in der Mitte ist, weil es ja rund, sind es dann sozusagen 100 mm.
Genau, so. Und das ist tatsächlich, auch wenn der Reifen, jetzt sagen wir mal, 191 oder 192 statt 190 mm breit ist, ist das die wichtige Größe, weil die elektronischen Systeme teilweise vom Reifenumfang oder vom Radumfang abhängig sind. Und das muss halt passen. So, das, da dürfte jetzt, wenn jetzt im Fahrzeugschein steht 190/50, nicht unbedingt einen 55er nutzen, wenn irgendwelche elektronischen Assistenzsysteme drin sind. Ansonsten ist es nicht untypisch, dass Hersteller einfach einen gewissen Reifen breiter oder schmaler bauen, in der Regel etwas breiter, als es auf der Reifenflanke ausgezeichnet ist. Also es kommt tatsächlich vor und gibt tatsächlich, also auch im Racing-Bereich, teilweise Größen, die, der eine ist ein 180er und der andere ist ein 190er, aber im Endeffekt ist es der gleiche Reifen, nur die Beschriftung ist ein bisschen eine andere.
Ja, guck mal, dann hast du doch wieder Licht ins Dunkle gebracht. Ich glaube, dann können wir das Thema jetzt hier auch mit dem Reifenwechseln abhaken, weil es für mich gerade einfach nur Frust bedeutet. Ich halte euch auf dem Laufenden, was es mit dem Bremsbelag und so weiter auf sich hat.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also das Moped steht jetzt tatsächlich auch beim Händler?
Nee, noch nicht.
Okay.
Steht noch in der Garage. Ich muss irgendwann mal, wenn ich die Zeit und Muße habe, im Moment bin ich gerade einfach nur abgefuckt, da ganz vorsichtig hinjodeln, das schöne Gespräch mit ihm führen. Weil ich weiß nicht, würdest du, also ganz ehrlich, ich habe den Reifen, Vorderreifen ja einfach nur ausgebaut und ich meine, da kannst du so viel nicht falsch machen. Du ziehst die Achse, hast die Bremssättel vorher abgebaut,
ja,
schiebst den Reifen aus und dann stand das Motorrad halt, die Bremssättel hatte ich tatsächlich auf meinen Stiefeln sozusagen abgelegt, dass da nicht so die Spannung ist auf den
auf den Leitungen.
Genau. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass da einfach die Bremsbeläge rausfallen, oder?
Also ich will dazu jetzt nicht wirklich was sagen. Ich weiß, meine Kawasaki ZX-10R, die ich mal hatte, die hatte damals auch 4 Einzelbeläge. Aber ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr dran, hundertprozentig genau dran erinnern, wie das war. Aber warte mal, normalerweise ist jetzt auch bei meiner 1 so, und so kenne ich das auch so routinemäßig, hast du quasi einen Stift, der parallel quasi zur Radachse mehr oder minder durch den Sattel durchgeschoben wird und da hängen quasi die Bremsbeläge dran und dieser Stift wird normalerweise oder bei der entsprechenden Bauart nochmal mit so einem Sicherungssplint gesichert, damit dieser Stift nicht rauswandern kann. So. Wenn dieser Stift rauswandert, kann es natürlich passieren, dass die Beläge rausfallen.
Da ist aber kein Stift, die liegen da alle einfach nur drin und das kotzt mich an.
Das genau, also das kann durchaus sein, das ist vielleicht eine andere Art von System. Ich weiß, bei diesen Dingern war es dafür auch so von Vorteil, dass du den Sattel gar nicht abbauen musstest, um die Belege zu wechseln. Ne, das ist halt dieser Vorteil bei diesen Einzelbelegen, oder kann der Vorteil sein, dass du die quasi einfach dann einfach raus und von hinten mit reinschiebst. Aber ich weiß nicht mehr, wie da dieser Sicherungsmechanismus war. Alles, was ich sagen würde, wäre gelogen, deswegen sage ich lieber nichts.
Aller gut, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wenn euch das schon mal passiert ist mit den Bremsbelägen, dann teilt euer Leid gerne auch mit mir. Das würde mich auf jeden Fall glücklich machen.
Genau, wir rufen einfach auf. Wenn jemand von euch da draußen BMW S1000 R fährt, Baujahr, was sind das, 15, 16, 17? 14, 15, 16?
K47, 15, ja.
K47, so, ne, dann sagt mal Bescheid, wenn ihr selber wechselt, wo der Fehler hier liegen könnte.
Aber auch wenn jemand anderem das mal passiert ist mit einem anderen Modell, gerne melden. Geteiltes Leid ist halbes Leid, zumindest so ein bisschen. Das war's rund ums Reifenthema, rund um die Queen, rund um die, wo warst du, Intermod?
Intermod, jawohl.
Ja. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Michel, es war mir ein Fest und ich finde, man merkt überhaupt nicht, wie viel wir heute gelabert haben, also im Vorfeld schon mit der anderen Folge. Es war überragend. Vielleicht sollten wir doch mal Folgen ausbauen auf 3 Stunden. Kann dann auch gut als gute Nachtmusik dienen. Wer die 3 Stunden durchhält, Gratulation.
Lass uns bei der Stunde bleiben. Ich finde das auch. Ich finde es einfach schön. Also einfach, ich mag nicht so lange hören, weil ich oft Dinge an einem Rutsch hören möchte. Ich finde dieses Stundenformat gut. Aber auch so ein Punkt. Wir haben ja auch schon immer mal wieder ein Feedback bekommen. Ey, macht mal länger. Wie ist denn hier die Meinung? Lasst uns mal wissen. Schreibt uns eure Meinung. Mehr länger, mehr Podcast, weniger Podcast, länger, kürzer.
Schreibt sie uns, aber Michael und ich haben eh schon definiert, dass es bei der Stunde bleibt, weil, ja, wegen Gründen. Weil, wenn, man hat Gründen. Nicht immer Zeit, 3 Stunden Podcast aufzunehmen oder 4 Stunden über Queen Elizabeth zu recherchieren. Es war mir ein Fest. Michael, bis zum nächsten Mal. Euch allen eine schöne Zeit. Viel Spaß auf dem Motorrad oder beim Reifenwechseln oder was auch immer ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen. Tschö.
Tschüss.